Trauergeschichten, Menschgeschichten.
Gespräche über Leben, Tod und Sterben.
Der Podcast mit Thomas Achenbach.
Hallo liebe Leute, heute habe ich was ganz Exklusives für euch. Heute keine Gespräche über Leben, Tod und Sterben, sondern einen ersten Einblick darf ich geben in mein kommendes Buch, das ABC der Trauer, 77 Rituale und Impulse für Trauernde. Ich darf 3 Kapitel aus diesem Buch schon mal vorab vorlesen, als exklusive Erstpremiere und sozusagen damit den Countdown bis zur Buchveröffentlichung schon mal einläuten. Und als Ergänzung dazu habe ich noch einen Text im Anschluss parat, der auch relativ frisch ist, den ich exklusiv geschrieben habe für Lesungen und der, wo die Leute gesagt haben, der gut angekommen ist, wo die Leute gesagt haben, hey, wo kann ich diesen Text denn finden? Gibt's den irgendwo? Und ich dann sagen musste immer, nein, der ist bislang noch nicht veröffentlicht. Und jetzt freue ich mich darauf, dass ich den hier in diesem Podcast einmal auch außerhalb von Lesungen veröffentlichen darf. Den gibt es also im Anschluss. Aber zunächst einmal wollen wir den Blick wenden auf das kommende Buch, wollen wir den Fokus richten auf das kommende Buch, wollen ein bisschen mal gucken, wie das funktioniert und was es damit auf sich hat mit dem ABC der Trauer. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich über euer Interesse. Mein Name ist Thomas Achenbach. Das sind die Trauergeschichten, Menschgeschichten. Schön, dass ihr da seid.
Trauergeschichten, Menschgeschichten. Der Podcast mit Thomas Achenbach.
Wenn im Herbst 2023 mein Buch Das ABC der Trauer erschienen ist, dann habe ich damit eine kleine Marktlücke schließen können, von der ich glaube, dass es sie im Trauersegment gibt. Die Idee von diesem Buch ist nämlich, dass es sehr kurze Texthappen anbietet, sehr kurze Erklärstücke und dass es wie ein Lexikon sich durch 77 Trauerbegriffe durcharbeitet. Also man kann quasi nachschlagen, wenn man möchte, was beschäftigt mich denn gerade heute, wie geht's mir heute, welche Themen habe ich aktuell und dann findet man in dem Inhaltsverzeichnis vielleicht das passende Stichwort dazu und kann dann dazu einen kleinen Erklärtext lesen, gefolgt von einem kleinen Impuls, einem kleinen Ritual, einer kleinen Anregung. Warum kurze Texte? Ganz einfach, es gibt im Trauerprozess so etwas wie eine Trauerdemenz. Das ist zwar noch nicht hinreichend erforscht, aber davon berichten so viele Menschen übereinstimmend, dass man wirklich sagen kann, das gibt es. Trauerdemenz heißt, wie bei einer Demenz vergessen Menschen ganz schnell, was ihnen erzählt worden ist. Wie bei einer Demenz haben Menschen nicht die Fähigkeit, sich langfristig zu konzentrieren. Sie haben nicht die Fähigkeit, sich auf lange Texte einzulassen und sie haben einfach eine sehr verminderte allgemeine Aufnahmefähigkeit. Und dem trägt bislang noch kein Buch Rechnung, das ich kenne. Also ich will nicht sagen, dass es das gar nicht gibt, aber von der Trauerliteratur, die ich kenne, die insgesamt sehr gut ist, wo es viele tolle Bücher gibt, gibt es kein Buch, das in sehr kurzen Texten etwas anbietet. Und das wollte ich gerne schließen, diese Lücke, da wollte ich gerne mein eigenes Buch entsprechend aufbauen. Das ABC der Trauer kommt im Herbst 2023 im Patmos Verlag raus und ich habe mir überlegt, für die heutige Folge biete ich euch 3 kleine Abschnitte aus diesem Buch an, in der nächsten Folge nochmal 3 und dann gucken wir, was wir in der dritten Folge so machen. Es geht los mit dem Stichwort F wie Freundschaften. Manche deiner Freundinnen und Freunde werden mit deiner Trauer überhaupt nicht umgehen können. Sie verhalten sich, als wäre es eine ansteckende Krankheit, bloß nichts damit zu tun haben. Das geht vielen Menschen so. Sie können ihre Angst vor dem Tod nicht überwinden und können dir deshalb nicht beistehen. Der Tod weckt Ängste. Er ist ein Tabu, eine einzige Beleidigung angesichts der Kraft des Lebens. Deshalb sortiert der Tod eines nahestehenden Menschen auch das persönliche Umfeld neu. Das müssen so gut wie alle Trauernden erleben. Ich habe noch keinen Menschen gesprochen, dem es nicht so gegangen wäre. Das beginnt bei der Nachbarschaft und bei Bekannten, die die Straßenseite wechseln, wenn du ihnen entgegenkommst. Doch es kann auch geschehen, dass Freundinnen und Freunde von dir erwarten, dass du den Trauerfall bitte nicht weiter erwähnst. Dabei ist darüber zu reden, täglich, stündlich, den ganzen Tag lang, oft genau das, was dir am meisten fehlt, weil es dir dabei hilft, das Unfassbare zu begreifen. Es ist gut, wenn dir das möglichst viele dir nahestehende Menschen anbieten können und du kannst es ihnen etwas erleichtern. Jetzt folgt ein Impuls, eine Anregung, so wie bei allen Kapiteln immer eine Anregung folgt. Diese hier ist vergleichsweise lang. Die meisten Impulse und Anregungen sind eher kurz, aber diese hier ist etwas länger und sie ist in zwei Hälften aufgeteilt. Die erste Anregung ist eine für die Menschen selbst, die selbst von einem Verlust betroffen sind, also die Trauernden selbst. Und der zweite Teil richtet sich an die Menschen, die mit ihnen umgehen. Ich lese es mal vor. Eine Gebrauchsanleitung für dich. Unterschätze nicht, wie unsicher Menschen im Umgang mit dir jetzt sind, da du an die Grenzbereiche des Lebens gestoßen bist. Wenn sie es selbst noch nicht erlebt haben, können sie das nicht nachvollziehen. Versuche, dich als Pionierin oder als Pionier zu sehen. Du bist einfach vor ihnen dort angekommen. Gib ihnen eine Gebrauchsanleitung für dich, eine Ermutigung. Du kannst zum Beispiel diese Doppelseite aus diesem Buch kopieren und weitergeben, oder du schreibst ihnen, was dir jetzt gut täte. Vielleicht so. Was mir jetzt gut täte in meinem Prozess Umgang mit Menschen in einer Trauer- und Verlustkrise. Bitte sprich den Verlust an. Das macht Trauernde nicht trauriger, sondern sie erleben es meistens als willkommene Gelegenheit, darüber reden zu dürfen. Bitte sage nicht, ich bin jederzeit für dich da, sondern biete von dir aus eine am besten regelmäßige Verabredung an. Zum Beispiel so: Ab sofort komme ich jeden Dienstag um 15 Uhr zu dir zum Kaffee trinken, Kuchen und Kaffee bringe ich mit. Menschen in einer Trauer- und Verlustkrise haben oft zu wenig Kraft, selbst Verabredungen zu treffen oder jemanden anzurufen. Bringe bei Besuchen etwas zu essen mit. Versorge die Person, die du in ihrer Trauer unterstützen willst. Packe Fresspakete. Auch für die regelmäßige gute Ernährung fehlt Trauernden oft die Energie. Am Anfang besonders, aber manchmal auch noch nach Monaten. Nenne die verstorbene Person bei ihrem Namen. Frage nach Erinnerungen. Erzähle deine eigenen. Halte aus, was auszuhalten ist. Momente des Schweigens, Momente des Schreckens. Und wenn Tränen kommen, ist das hilfreich, nicht schädlich. Indem du das aushältst, tust du ein großes, wichtiges Werk. Hab Geduld. Trauer dauert lange, viel, viel länger, als du dir das vorstellen kannst, wenn du es selbst noch nicht erleben musstest. Manchmal Jahre. Bleib geduldig. Auch wenn die betroffene Person wieder und wieder das Gleiche erzählt, das ist wichtig für ihren Prozess. Weh wie Weinen. Trauer wird oft mit Weinen verbunden. Dabei gibt es durchaus Menschen, die in ihrer Trauer nicht weinen können. Es will sich einfach nicht einstellen. Andere wiederum fangen bei jedem noch so kleinen Anlass sofort an, bitterste Tränen zu vergießen und wünschten sich insgeheim, sie müssten nicht so oft losheulen. Und es gibt viele, die irgendwo in der Mitte liegen, die tränenreiche Tage haben, aber ebenso Zeiten, in denen sie nicht weinen können und es auch nicht wollen. Alles völlig normal. Leider wird gerade um das Weinen manchmal ein viel zu großes Tamtam gemacht. Dem Weinen wird eine kathartische Kraft zugesprochen, die bis ins Esoterische reicht. Man müsse seine Trauer in Tränen verwandeln, damit sie sich aus dem Körper ausspülen lasse. Nur wem das gelinge, könne die Trauer bewältigen. Weinen, so heißt es auch, könne letztlich aus der Trauer herausführen, Weinen könne etwas Reinigendes haben, das die innere Erstarrung auflösen kann. Ich halte das alles für Blödsinn, gefährlichen Blödsinn sogar, denn es setzt Menschen unter Druck. Wie oft habe ich in Trauergruppen Menschen erlebt, die darunter gelitten haben, dass sie eben nicht weinen konnten und die sich noch schlechter fühlten als ohnehin, weil dieser Druck sie zusätzlich belastete. Das waren meistens Männer, zugegeben, aber durchaus nicht nur Männer. Ob du weinen kannst oder nicht, sagt gar nichts über deine Trauer aus, nichts über die Intensität, nichts über die Schwere, nichts über die Tiefe deiner Trauer. Es ist möglich und menschlich, über viele Jahre lang eine tiefe Trauer in sich zu tragen, ohne eine einzige Träne zu vergießen. Tränen sind nur das Außen, das zählt nicht. Weinen ist nicht wichtig. Wenn du weinen kannst, tu es. Wenn nicht, lass es. Das ist das einzig wichtige Grundrezept, das du für deinen persönlichen Trauerweg brauchst. Eine Anregung und ein Ritual. In diesem Fall gibt es zwei. Hier ist die erste Anregung. Meine ungeweinten Tränen. Wenn du zu den Menschen gehörst, denen die Tränen nicht kommen wollen und die darunter leiden, dass es so ist, dann versuch einmal das hier. Leg dir einen Vorrat an kleinen Steinchen oder getrockneten Bohnen an. Jedes Mal, wenn du in dir intensiv eine tiefe Trauer spürst, ob nur kurz oder über mehrere Stunden, legst du eines dieser Steinchen in eine kleine Schachtel. Bald hast du einen sichtbaren Beweis für die Tiefe deiner Gefühle, auch ganz ohne Tränen. Anregung Nummer 2: Die Tränen auswaschen. Wenn du zu den Menschen gehörst, die viel und oft weinen müssen und die das vielleicht belastet, kann sich Folgendes hilfreich anfühlen. Weine statt in ein Papiertaschentuch in ein Stofftaschentuch. Gib dieses Taschentuch dann bewusst in die Wäsche, wo die Tränen ausgewaschen werden. Nimm das saubere Taschentuch nach dem Trocknen bewusst wieder an dich, um es weiter zu benutzen. So kann sich ein Gefühl einstellen, dass deine Seele durch das Weinen durchgelüftet wird. Wie geht es dir? Möglicherweise magst du diese Frage nicht mehr hören. Jedenfalls erzählen mir Menschen in meinen Begleitungen und Trauergruppen häufig, dass sie auf ein simples »Wie geht's dir?« regelrecht allergisch reagieren. Denn was sollen sie darauf auch antworten? Wenn wir um einen Menschen trauern, bekommt eine so alltägliche Frage, der wir vor dem Verlust wenig Beachtung geschenkt haben, plötzlich ein enormes Gewicht. Denn allein die Frage zeigt, dass und wie sehr deine Welt nun aus einem Davor und einem Danach besteht. Im Danach ist für oberflächlichen Smalltalk, für den ein »Wie geht's dir?« oft als Aufhänger dient, gerade kein Platz. Das Floskelhafte und Unverbindliche, das mit dieser Frage verbunden ist, hat sich durch den Todesfall entlarvt. Zudem können viele Menschen in einer Trauer- und Verlustkrise wirklich nicht sagen, wie es ihnen geht. Sie haben tatsächlich keine Antwort darauf. Oft können sie ja noch nicht einmal verlässlich sagen, ob sie Hunger haben oder nicht. Und nicht zuletzt bleibt dir trotz der Frage meistens verwehrt, was dir jetzt wirklich gut täte, dass deine Trauer wahrgenommen wird. Denn dein tatsächliches Befinden möchte man mit dieser lapidaren Frage meistens ja nicht erkunden. Du müsstest dich also verstellen. Dafür fehlt dir aber oft die Kraft. Und überhaupt würdest du am liebsten über deinen Verlust und über deine Schmerzen reden. Wenn du dich mit einem »Wie geht's dir?« konfrontiert siehst, versuch doch mal das Folgende. Begleitet von einem kleinen Achselzucken antwortest du freundlich: »Ich fürchte, so viel Zeit haben wir nicht.« Das lässt alles offen. Auch die Möglichkeit, dass vielleicht jemand sagt, komm, wir nehmen uns etwas Zeit. Auch hier beim Thema »Wie geht's dir?« habe ich zwei Anregungen ergänzt. Die erste Anregung ist wiederum gedacht für die Menschen, die selbst betroffen sind von einem Verlust. Und die zweite Anregung ist wiederum gedacht für die Menschen, die mit diesen Menschen zu tun haben, die vielleicht mit ihnen befreundet sind, im Kontakt sind, vielleicht Familie sind, die diese Menschen begleiten. Zunächst die Anregung für die Menschen, die selbst betroffen sind. Eine sichere Strategie. Ich selbst habe manchmal einfach keine Lust auf ein "Wie geht's dir?" zu antworten. Dann setze ich ein freundliches Kommunikationsgesicht auf und sage: "Und bei dir so?" Meine Antwort lasse ich einfach aus. Und was soll ich sagen? Das merkt niemand. Weil ich Offenheit für ein Gespräch signalisiere und weil die meisten Menschen am liebsten über sich selbst reden, sind sie dann mit ihren Gedanken und dem Gespräch nicht mehr bei mir, sondern ganz zufrieden bei sich. Überhaupt kannst du dir zunutze machen, dass Menschen gern von sich erzählen. Wenn du an den passenden Stellen einige Fragen stellst, musst du kein Quäntchen über dich reden, wenn du das gerade nicht möchtest. Und die Anregung für Menschen im Umfeld von Trauernden: Was kann ich stattdessen fragen, statt "Wie geht's dir?" Versuche, möglichst offene, aber sanfte Fragen zu stellen. Zum Beispiel: "Darf ich dich fragen, wie du dich gerade fühlst?" Das ist weniger direkt und weniger oberflächlich und vermittelt ernsthaftes Interesse. Versuche, dem Impuls zu widerstehen, deine persönlichen Mutmaßungen als Vorgaben anzubieten, etwa mit Sätzen wie "Heute ist es bestimmt wieder besonders schwer für dich." Das lässt keinen Raum für eine echte Antwort, weil es die Antwort schon vorwegnimmt. Diese drei Kapitel stammten also aus meinem kommenden Buch, das ABC der Trauer, 77 Rituale und Impulse für Trauernde, 77 Stichworte sind drin, 77 Anregungen sind drin und ich freue mich sehr drauf, wenn das Buch bald rauskommt. Kommen wir damit zum zweiten versprochenen Abschnitt dieses Podcastes. Ich habe ja gesagt, jetzt gibt es einen exklusiven Text, der mein Buch "Männer trauern anders" ergänzen soll. Kurz zum Hintergrund: Ich habe mit diesem Buch "Männer trauern anders" jetzt so viele Lesungen gemacht und so viele Erfahrungen gemacht, dass ich gemerkt habe, es gibt eine Ebene bei Lesungen, die fehlt. Das ist so ein bisschen die Brücke zwischen den Menschen, die Begleitungen anbieten, und den Menschen, die selbst betroffen sind. Das Buch richtet sich an beide. Es ist aber manchmal in der Kürze, der gegebenen Kürze der Zeit bei einer Lesung, nicht ganz so einfach, wirklich beide gut abzuholen. Und deswegen habe ich einen Text geschrieben, der sich sehr explizit und sehr direkt nochmal an die Betroffenen wendet und diese Ebene nochmal sehr klar in den Fokus stellt. Und dieser Text hat sich bewährt. Der hat auf verschiedenen Lesungen wirklich für gute Reaktionen gesorgt, hat die Menschen, glaube ich, ganz gut abholen können. Und ich finde ihn persönlich auch ganz gelungen. Das darf ich vielleicht sagen. Dazu sollte ich vielleicht sagen, dass ich durchaus nicht alles gelungen finde, was ich geschrieben habe. Ich bin da durchaus sehr selbstkritisch, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu selbstkritisch. Aber mit diesem Text hier habe ich selber Spaß. Und deswegen möchte ich ihn gerne auch nochmal hier an dieser Stelle vorlesen. Ein ergänzender Text, der trauernde Männer speziell in den Fokus nimmt. Es gibt in unserer Gesellschaft diese große Lücke, die kaum jemand als eine solche erkennt. Ich nenne sie die Verständnislücke. Man könnte auch das Bild eines Grabens bemühen. Auf der einen Seite stehen Menschen, die jemanden verloren haben, meistens durch den Tod. Auf der anderen Seite stehen Menschen, die diese Erfahrung noch nicht haben machen müssen, und das Unverständnis zwischen diesen beiden wird scheinbar immer größer, je mehr Zeit verstreicht. Jetzt kommt ein Zitat: "Leid, so stellt sich heraus, ist ein Ort, den von uns niemand kennt, solange wir nicht dort sind." So schreibt es die Autorin Joan Didion in ihrem Buch "Das Jahr des magischen Denkens", in dem sie ihren eigenen Trauerprozess nach dem Tod ihres Mannes schildert. Das ist eine wahre und kluge Beobachtung. Trauer ist ein oft unterschätztes und wenig verstandenes Gefühl. Vieles von dem, was Menschen in einer Trauer- und Verlustkrise als vermeintlich Aufmunterndes gesagt wird, ist wenig hilfreich. Zum Beispiel, du musst jetzt loslassen oder ich weiß genau, wie du dich fühlst. Manche hören auch so etwas wie, du trauerst immer noch, Klammer auf, ja, denn die gestorbene Person ist ja immer noch tot, Klammer zu. Oder so etwas wie, die Zeit heilt alle Wunden. Die Zeit heilt alle Wunden? Wirklich? Aber was ist, wenn diese Wunde gar nicht geheilt sein will? Oder wenn sie selbst für die Zeit zu groß ist? Außerdem, deine eigene Wunde kannst nur du selbst versorgen. Auch wenn es Menschen um dich herum gibt, die ebenfalls trauern, haben sie ihre eigenen Wunden, andere Wunden. Das ist ganz oft der Fall, wenn der gestorbene Mensch, um den jetzt getrauert wird, gleich mehrere Funktionen zu erfüllen hatte, sowohl Gatte war als auch Vater, sowohl Ehefrau als auch Mutter, sowohl Kind als auch Bruder oder Schwester. Dann müssen die Hinterbliebenen manchmal auf die harte Tour lernen, dass jeder seine ganz eigene Betroffenheit hat, seine ganz eigene Trauer und dass jeder seinen ganz eigenen Weg gehen muss. Kurzum, wer mit seiner eigenen Trauer beschäftigt ist, der steht zuerst einmal ganz alleine da, ganz vereinsamt im großen Weltentreiben und es ist diese Einsamkeit, die das Verarbeiten, falls es so etwas überhaupt gibt, zusätzlich erschwert. Als wäre das alles nicht schon kompliziert genug, soll dann auch noch die Geschlechtlichkeit eine Rolle spielen und das in einer Welt, in der die Frage danach, was Geschlechtlichkeit eigentlich ausmacht, von Generation zu Generation ganz anders definiert wird. Es kommt jetzt wiederum ein Zitat. Eins habe ich bei Ihrem Vortrag begriffen. Ich bin ein Lehrling im ersten Lehrjahr, was meine eigene Trauer angeht. So hat es einer der Zuhörer formuliert, der mich bei meinem ersten Präsenzvortrag nach der Zeit der Lockdowns erlebte. Eine gute Formulierung, denn die Lehrlingszeit in Deutschland dauert in der Regel mehrere Jahre, wenigstens drei, manchmal auch mehr. Und die dann folgenden Gesellenjahre bringen weitere wichtige Erfahrungen. So richtig ausgelernt ist am Ende keiner. Zu den Aufgaben eines Trauerbegleiters kann es manchmal gehören, den Menschen allerlei Erlaubnisse zu geben, die sie sich selbst nicht zu geben trauen. Zum Beispiel die Erlaubnis, dass sie genau so sein dürfen, wie sie jetzt gerade eben sind. Oder auch die Erlaubnis, Dinge zu tun, von denen sich kein Mensch vorher jemals hätte vorstellen können, dass er so etwas vermeintlich Verrücktes einmal tun würde. Mit den toten Menschen zu reden, sich ihre Kleidung anzuziehen, mit einem Picknickkorb ans Grab zu gehen, um den Tag dort zu verbringen. Alles gesund? Na klar, wer das Gefühl hat, dass es ihm damit einen kurzen Moment lang besser geht, der ist doch schon weit gekommen, oder? Na also. So etwas kann es geben oder auch nicht. Jede Trauer ist anders, zeigt sich anders, geht mal tiefer, mal weniger tief. Jede Trauer ist ein hochindividueller Prozess. Nur eine Sache ist oft gleich. Das erste Jahr nach dem Todesfall spielt eine wichtige Rolle, denn dieses erste Jahr ist vollgestopft von ersten Malen, für die es keine Erfahrungswerte gibt. Das erste Mal Todestag. Was tun? Das erste Mal Geburtstag des gestorbenen Menschen. Was tun? Das erste Mal Ostern, Weihnachten, Namenstag, was auch immer. Jeder dieser Tage bringt beides mit sich. Eine große Überforderung, aber auch eine Chance zur Gestaltung. Ist dieser Zyklus einmal durchlaufen, sind die Betroffenen um viele Erfahrungen reicher. Was den Schmerz aber nicht mindern muss, der bleibt oft. noch ein Jahr und noch eines vielleicht und. Ein Zitat an dieser Stelle: Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an mein gestorbenes Kind denke, sagte mir einmal eine Mutter, die vor mehr als 20 Jahren ihre kleine Tochter bei einem Unfall verloren hat. Und einer der Männer, die ich in meinem Buch »Männer trauern anders« zitiere, sagt: Die Wunde mag über die Jahre vernarbt sein, aber die Narbe ist immer noch da. Manchmal bricht sie auf. Beide sind sie keine Ausnahmen. Fakt ist, Trauer darf so lange dauern, wie sie eben dauert. Auch dafür gibt es jederzeit die Erlaubnis. Dass sie zwangsläufig in eine Depression führt, wenn sie nicht von alleine weggeht, ist ein Mythos, der sich hartnäckig hält, obwohl er schon oft als nicht korrekt benannt worden ist durch Wissenschaft und Experten. Denn eine Depression, eine klinische jedenfalls, ist wie eine innerliche Nulllinie ohne irgendeinen Impuls. Der totale Stillstand im Inneren, kein Antrieb für gar nichts, nicht mal dazu, das Bett zu verlassen. Ja, Trauer kann manchmal so sein, einen Tag lang oder länger. Aber dann ist da auch wieder viel Aufruhr und viel Verzweiflung und jede Menge Gefühl, also gerade keine Nulllinie. Eine wichtige Frage in deinem Prozess kann jedoch lauten: Wie groß ist meine persönliche Betroffenheit durch die Trauer auf einer Skala von 1 bis 10? Das zu ermitteln kann hilfreich sein, weil mit der Betroffenheit auch die Bedürftigkeit steigt. Zitat: Nach dem Tod meiner Tochter habe ich mich wieder so bedürftig gefühlt wie als Kind, hat mir ein verwaister Vater einmal gesagt. Mit jedem Tod eines Menschen stirbt auch ein Stück unseres Urvertrauens. Das kann ein kleines Stück sein oder ein sehr großes. Ist die Betroffenheit dann sehr hoch, dann fehlt den Trauernden auch noch das, etwas Elterliches, Behütendes, Beschützendes, ganz sicher auch etwas Mütterliches. Womit wir wieder beim Thema Geschlechtlichkeit wären. So manchen ehemaligen Indianer kann es hart treffen, wenn die Botschaften aus der Kindheit zerbröseln wie ein zu Staub zerfallener Matschklumpen. Da ist auf einmal dieser Schmerz, den man eigentlich nicht haben sollte, weil ein Indianer doch keinen Schmerz kennt oder schon gar nicht so einen. Ein Schmerz, der sich festnisten kann, der bleibt, vielleicht sogar lange bleibt. Aber ist das dann noch gesund? Ist das der richtige Weg? Ja, ist es, gerade weil es so schmerzvoll ist. Man kann sich das vorstellen wie ein physikalisches Gesetz. Die Kraft, die es vorher schon gegeben hat, Liebe meistens, ist immer noch vorhanden, in der gleichen Intensität wie vorher, wenigstens. Nur ihr Zustand hat sich verändert, vom Plus in den Minuspol. Aber kraftvoll genug, um länger weiterzuwirken, als du es dir gedacht hast. Irgendwann, eines Tages, wirst du vielleicht feststellen: Guck mal an, was ich alles ausgehalten habe und wie es sich verändert hat. Aber das dauert. Alles normal. Die Gesetze des Lebens eben. Soweit also diese heutige Lesung in diesem Podcast. In einer der kommenden Folgen geht es entsprechend weiter. Dann gibt es nochmal einen Einblick in mein kommendes Buch als Countdown bis zur Veröffentlichung. Es gibt einen weiteren unveröffentlichten Text, der auf Lesungen gut angekommen ist. Und es gibt sicherlich auch noch andere Podcast-Folgen anderen Inhalts. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören bei allen, die es bis hierher ausgehalten und geschafft haben. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Thomas Achenbach. Ich bin Trauerbegleiter aus Osnabrück und das hier sind die Trauergeschichten, Menschgeschichten. Bis zum nächsten Mal.
Trauergeschichten, Menschgeschichten. Der Podcast mit Thomas Achenbach.